100 Jahre Gründung des Deutschen Ärztinnenbundes. Das ist ein rundes Datum, welches im Jahr 2024 ausgiebig gefeiert werden will. Es ist noch gar nicht so lange her, nämlich zwischen 1900 und 1909, dass Frauen erstmals zum Medizinstudium zugelassen wurden. Was hat sich in den letzten 100 Jahren für Ärztinnen bewegt? Dieser Podcast will die Geschichte des Berufsstands Ärztin betrachten und ein Bild nachzeichnen, vor welchen Herausforderungen Ärztinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen standen und immer noch stehen. Doch schauen wir zunächst, wie alles begann. In der Weimarer Republik, also in den Jahren 1923-1924, rief der Internationale Ärztinnenbund dazu auf, dass es auch einen Bund dieser Art in Deutschland geben sollte. Die Berliner Frauenärztin Hermine Häusler-Edelhusen, die Ärztin Lilli Meyer-Wedell, die Kinderärztin Laura Turnau, die Dresdner Frauenärztin Dorothea Dietrich und die Essener Gynäkologin Toni von Langsdorff verschickten daraufhin folgende Bekanntmachung. Eine Gruppe deutscher Ärztinnen ist in Berlin zur Gründung eines Bundes deutscher Ärztinnen zusammengetreten. Was waren die Impulse und primären Anliegen dieser Interessensvertretung? Professor Dr. Gabriele Kaczmarczyk blickt in die Gründungszeit zurück. Sie war 8 Jahre lang Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Jetzt ist sie Senior Consultant.
Der Impuls kam aus den Vereinigten Staaten. Da ist die Medical Women International Association gegründet worden und die haben jetzt natürlich in andere Länder geguckt und gefragt, welche Länder holen wir dazu. Und da kam der Impuls nach Deutschland 1924, gründet doch bitte auch einen deutschen Ärztinnenbund. Und das passierte auch dann. Da gibt es auch von der Gründungsversammlung ein wunderbares Foto und da sind illustre Namen darunter, wie Rahel Hirsch, wie Franziska Tiburtius, auch übrigens die erste Frauenärztin in Deutschland, Hermine Häusler-Edelhusen, die ein wunderbares Buch geschrieben hat mit dem Titel »Du musst es wagen«. Und das charakterisiert eigentlich ganz gut diese Aufbruchstimmung, die war, und auch die Widerstände, die es gab damals, übrigens auch heute noch.
Am 25. Oktober 1924 fand in Berlin die Gründungsversammlung des Bundes Deutscher Ärztinnen statt. 280 Ärztinnen waren inzwischen Mitglied. Das entspricht etwa 12% der insgesamt 2500 deutschen Ärztinnen. Bereits im Mai 1924 wurde die Verbandszeitschrift Die Ärztin zum ersten Mal veröffentlicht. Die Zeitschrift existiert bis heute. Von Anfang an ging es den Ärztinnen darum, eine weibliche Sicht auf die Medizin zu lenken, also nicht die männlichen Vertreter der Zunft nachzuahmen, sondern zu ergänzen. Und natürlich auch Frauen für Forschung und Lehre der Medizin zu gewinnen. Noch einmal dazu Professor Dr. Gabriele Kaczmarczyk.
Also ich glaube, den ersten normalen etatisierten medizinischen Lehrstuhl für eine Frau, den gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher waren Frauen schon Professoren geworden, zum Beispiel Rahel Hirsch, die aber keine Etatstelle in der Charité bekommen hatte, sich dann ja auch niedergelassen hat in Berlin und in letzter Minute 1938 emigriert ist. Übrigens, eine Gedenktafel ist am Kurfürstendamm zu besichtigen, Ecke Meinecke-Straße. Sie hatte ihre Praxis in der Meinecke-Straße. Und es wurde überhaupt erst 1894 in der Medizin ein erster Lehrstuhl, soweit ich weiß, eingerichtet für einen Mann. Das war Häubner in der Pädiatrie. Und die Lehrstühle, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, die waren rar gesät. Unsere ehemalige Präsidentin Astrid Büren hat mal recherchiert, was denn da schon so war. Und da gab es Lehrstuhl für Humangenetik oder für Geschichte der Medizin. Keine direkten klinischen Fächer. Und das ist ja unsere Absicht auch heute zu dokumentieren. Wir haben das auch gemacht in der Broschüre Medical Women on Top. Wie sieht's eigentlich in den harten klinischen Fächern für die Frauen aus? Und da sind wir heute im Jahr 2024 bei 13%. Und das ist wirklich eine Katastrophe, weil im Umkehrschluss es natürlich bedeutet, dass 87% Männer auf den Lehrstühlen sitzen und zum Teil gute Fachleute, zum Teil auch durch Vitamin B und Klüngel und so weiter. Aber Lehre, Verwaltung, Klinik, Mitarbeiterführung liegt weitgehend in der Universitätsmedizin in der Hand von Männern, die sehr gut auch noch eine Privatpraxis nebenbei betreiben, also eigentlich auch nur halbtags tätig sind. Deswegen ist unser Bestreben jetzt ja, neue Arbeitszeitmodelle zu gerieren, zum Beispiel im Top-Sharing, wo Mann und Frau oder Mann und Frau sich eine Spitzenposition teilen. Und die Frauen, die auf einem Lehrstuhl sind, haben hart dafür gekämpft. Ich kann mich erinnern an das, man kann es nur als Theater bezeichnen, als die erste Frau in Deutschland einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde bekam. Das war Professorin Kiechle in München. Und welche Anstrengungen es gekostet hat, auch für den Ärztebund, damals für Astrid Bühren, unsere Präsidentin damals, dass dieser Lehrstuhl mit der Frau besetzt wurde. Weil im letzten Augenblick wurde noch ein Bewerber aus dem Skat gezogen, der den Lehrstuhl haben sollte. Und nur durch gemeinsame Aktion ist es dann gelungen, dass die erste Frau auch einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde hat. Inzwischen sind es ein paar mehr geworden, vielleicht 6 oder 7, aber immer noch zu wenig.
Doch was waren darüber hinaus die wichtigsten Themen der Ärztinnen vor 100 Jahren? Und sind es möglicherweise heute noch, Frau Professor Kaczmarczyk?
Interessanterweise haben die Themen sich bis heute kaum geändert. Ein ganz wichtiges Thema war die Abschaffung von Paragraph 218, den wir auch heute, auch einstimmig auf der letzten Mitgliederversammlung des Deutschen Ärztebundes gefordert haben. Raus damit aus dem Strafgesetzbuch. Dann ging es natürlich um Gleichberechtigung, wie heute auch, und um soziale Gerechtigkeit. Also die Themen von damals sind eigentlich auch immer noch die Themen von heute. Und wenn man, ich bin jetzt gerade dabei, in unserem Büro etwas die Akten zu sichten, es ist immer wieder dasselbe Thema. Schwangerschaftsunterbrechung, soziale Gerechtigkeit, Frau und Arbeit, Gleichstellung. Und diese Themen, das sind heute auch halt unsere wichtigsten Themen.
1933 geschah eine Zäsur. Die Nationalsozialisten vollzogen eine Gleichschaltung aller Vereine und Verbände. Das bedeutete, dass alle kommunistischen und jüdischen Mitglieder des Bundes Deutscher Ärztinnen ausgeschlossen werden mussten. Wir sprechen von insgesamt 900 Mitgliedern, von welchen 572 als nicht-arisch ihre Mitgliedschaft verloren. Mit der neuen Reichsärzteordnung, die am 1. April 1936 in Kraft trat, musste sich auch der Bund Deutscher Ärztinnen auflösen. Bis heute wird von einigen Seiten der Ärztinnenschaft kritisiert, dass diese neue Reichsärzteordnung zu schnell umgesetzt worden sei und die Ärztinnen sich nicht genügend für ihre jüdischen Kolleginnen eingesetzt hätten. Das ist aus heutiger Sicht schwer zu belegen, sorgt aber immer wieder auch forschungshistorisch für große Diskussionen. Noch einmal zu dieser Thematik, Frau Professor Gabriele Kaczmarczyk.
Es gibt eine denkwürdige Erzählung von Hertha Nathoff, die später auch emigriert ist, von einer Versammlung des Deutschen Ärztebundes 1933, wo die Präsidentin dann die Versammlung geschlossen hat und gesagt hat, ich bitte dann die arischen Ärzte noch mal zu bleiben. Und da sind die Jüdin und auch andere arische Ärztin aufgestanden und rausgegangen. Die wussten gar nicht, was los war. Und dann hat der Deutsche Ärztebund versucht, sich anzupassen, hat diese Rassenlehre und das alles mitgetragen, wurde dann aber, ich glaube 36 oder 37, aufgelöst. Das heißt, es gab ihn offiziell nicht mehr. Ich denke, dass auch viele Unterlagen aus dieser Zeit vernichtet wurden. Es heißt, es hätten sich noch kleinere Gruppen in Hannover und in Dortmund im Geheimen getroffen. Aber erstmal war das zu Ende. Und der Fokus der Gesundheitsversorgung. Im Dritten Reich hat er ganz andere Schwerpunkte. Es sollte auch niemand Medizin studieren im Dritten Reich. Das war ja nicht erwünscht. Die Frauen sollten Kinder bekommen und Hausfrau sein. Das war ja natürlich eine fatale Ideologie, das wissen wir ja. Also im Dritten Reich hat er praktisch nicht existiert. Und die Schilderung von der Hertha Nathoff, die kann man auch nachlesen. Die Medizinhistorikerin Johanna Blicker und Eva Brinkschulte haben das auch alles nochmal dokumentiert.
Wie haben sich die Ärztinnen in Deutschland zur nationalsozialistischen Ideologie positioniert? Auf diesem Gebiet forscht unter anderem die Medizinhistorikerin Professor Sabine Schleiermacher an der Charité Berlin. Mit ihr konnte ich mich über dieses Themenfeld unterhalten.
Die Ärztin verstand sich selbst als Vorbild, Erzieherin und Vertraute für die Patientinnen, vornehmlich eben für Frauen, Kinder und Jugendliche. Und sie hat damit, und so hat sie sich selbst auch verstanden, eine Akzeptanz für die nationalsozialistische Gesundheits- und Bevölkerungspolitik herstellen wollen und eine Rolle, die man ihr auch zugeordnet hat. Also wo eine Symbiose zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und Eigenverständnis entstanden ist, die vom Gedanken der Erb- und Rassenhygiene durchzogen war. Die Vorstellung von Erb- und Rassenhygiene war durchaus eine Vorstellung, die in der Weimarer Republik ja schon diskutiert wurde und die jetzt hier politisch instrumentalisiert bzw. in den Vordergrund gerückt ist und mit dem sich die Ärztinnen eindeutig eben auch identifizieren konnten. Denn die Auseinandersetzung mit den Themen hatten sie bereits in Eheberatungsstellen, in Schwangerschaftsberatungsstellen, in der Weimarer Republik, Gesundheitsberatungsstellen. Diese Vorstellung hatten sie dort schon auch vertreten. Die kommen nicht originär mit dem Nationalsozialismus, sondern sind bereits vorhanden.
Bleibt zu betonen, dass sich in Hannover und Dortmund weiterhin Mitglieder des aufgelösten Verbandes getroffen haben, wenngleich viele Ärztinnen entweder ins Exil gegangen sind oder in Konzentrationslagern ermordet wurden. Was wurde aus den Ärztinnen, die in den 30er und 40er Jahren in Deutschland geblieben sind? Dazu noch einmal Professor Sabine Schleiermacher.
Man muss sagen, dass erst dann mit dem Eintritt der Amerikaner in den Krieg, wie auch im Deutschen Reich selbst, Ärztinnen wieder tätig werden konnten im Deutschen Reich mit Kriegseintritt und schon oder schon im Zuge der Aufrüstung hatten die Ärztinnen wieder die Möglichkeit, berufstätig zu sein. Sie wurden sogar im öffentlichen Gesundheitsdienst verbeamtet. Vorher hat man verhindert oder wollte man verhindern, dass sie als Ärztin tätig sind, weil man meinte, die Frau gehört nach Hause, sie ist für die Fortpflanzung zuständig, sie soll den Haushalt organisieren. Im Zuge des Krieges, wo die Männer alle an der Front waren, war die Arbeitsfähigkeit dieser Ärztinnen und ihre Kompetenz gefragt, weil man die medizinische Versorgung an der Heimatfront sicherstellen wollte. Und Gleiches gilt für die USA. Die Ärzte, die in den Krieg eingezogen wurden, die in Europa kämpften, mussten ersetzt werden. Und die Ärztinnen hatten die Möglichkeit, diesen Job zu übernehmen und sich weiter in diese ärztliche Versorgung einzubinden. Das Bittere war sowohl in Deutschland wie auch in den USA, dass als die Männer dann wiederkamen aus dem Krieg, die Frauen diese Arbeitsplätze räumen mussten und die Diskussion in Deutschland wieder mit dem Doppelverdienergesetz begann. Nach 45 in den USA haben die Frauen in der Regel ihren Job verloren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 entstand die Hannoversche Ärztinnengruppe. Diese Gruppen gab es in der sowjetisch besetzten Zone und in der späteren DDR nicht. Am 9. Juni 1947 gründeten Medizinerinnen, die die Absicht hatten, sich niederzulassen, den Bayerischen Ärztinnenbund e.V. als Kampforganisation. Der Grund war eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Unverheiratete Ärztinnen wurden nicht zugelassen, weil sie keine Familie hatten. Verheirateten war die Zulassung verwehrt, weil das Einkommen ihrer Ehemänner berücksichtigt wurde. Nach längerer Vorbereitung, in der die Mitgliederzahl 1200 überschritt, organisierten sich die Ärztinnen seit 1950 wieder bundesweit. Der damals gegründete Deutsche Ärztinnenbund e.V. ist bis heute Plattform und Sprachrohr für die Interessen der Kolleginnen. Wir machen einen großen Schritt in die 60er und 70er Jahre. Hier geschieht eine Revolution. Die Pille kommt auf den Markt. Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin am Auguste-Victoria-Krankenhaus Berlin, beschreibt, welche Bedeutung dies für Frauen hatte.
Das war in den 60ern ja so, dass die Pille auf den Markt kam und zum ersten Mal in der Evolution der Menschheit eine Verhütungsmethode zur Verfügung stand, die Frauen ermächtigte, eben nicht mehr dauerhaft schwanger zu sein. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, weil das war so bis in die 60er. Du warst als Frau in einer heterosexuellen Beziehung einfach permanent schwanger, weil es gab einfach keine Verhütungsmethode. Problematisch war, dass die Pille erstmal ganz lange Zeit nur verheirateten Frauen verschrieben werden durfte. Das heißt, es ging ganz klar darum, in einer Ehe als Frau sexuell verfügbar zu sein, aber möglichst nicht so viele Kinder zu produzieren. Und Frauen außerhalb dieser Ehe wurde eben nicht zugestanden, eine Sexualität zu haben, die dann eben nicht in eine Schwangerschaft mündete. Und dahinter verbirgt sich natürlich dann ein ganz altes Bild von und ein ganz rückschrittliches Bild auch auf Beziehungen und Konzepte von Sexualität auch. Als die Pille auf den Markt kam, gab es in Deutschland mehrere Dutzend hochkarätige Mediziner und Medizinerinnen, die Pille führt zu Verrohung und ganz gefährlich. Ne? Also man hatte wirklich Angst vor der sexuell befreiten Frau, die wirklich Sexualität ohne Reproduktion, also ohne die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft leben konnte. Und das hat sehr, sehr viel Angst gemacht.
Ein damit eng verknüpftes Thema in Sachen Frauenrechten und Frauengesundheit war und ist bis heute der Paragraph 218. Hören wir dazu noch einmal Mandy Mangler.
Schwangerschaftsabbrüche sind ja immer noch in unserem Land illegal, aber straffrei möglich unter gewissen Voraussetzungen. Das bedeutet, dass wir auch nach der Wende, also bei der Vereinigung von den beiden Deutschlands, die es dann eben gab, mit den beiden unterschiedlichen Rechtsprechungen, hatten wir auch wiederum einen kurzen Moment der Möglichkeit, uns an die Rechtsprechung der DDR anzugleichen, die eben liberaler war und nach einer Fristenregelung die Möglichkeit bestand, auf legale Art und Weise die ersten 12 Wochen eine Schwangerschaft abzubrechen. Es war dann so, dass in den Wiedervereinigungsgesprächen und Verhandlungen das Thema Schwangerschaftsabbruch eine Verhandlungsmasse war. Und jetzt haben wir ja die neue Situation, dass uns mit Evidenz beschäftigen, Entscheidungen zu unserer Gesundheit, wollen wir möglichst eine evidenzbasierte Antwort. Schwangerschaftsabbrüche sollen raus aus dem Strafgesetzbuch. Wir haben eine Stigmatisierung der Frauen. Und es gibt es sogar eine Regierungskommission aus klugen Ethikerinnen und einer Gynäkologin, die also von der Regierung eingesetzt wurde, um dieses ganze Thema mal zu sortieren. Und die haben auf über 300 Seiten sich zum Thema Schwangerschaftsabbrüche so geäußert, dass sie gesagt haben, es muss raus aus dem Strafgesetzbuch, es ist ethisch, juristisch, gynäkologisch nicht haltbar und wir müssen eine Lösung dafür finden.
Professor Mangler hat es bereits angerissen. Viele Chancen wurden bei der Wiedervereinigung auch einfach vertan oder wurden zur Verhandlungsmasse. Wie war eigentlich die Situation von Ärztinnen in der DDR und was hat sich nach 1990 verändert? Dazu habe ich Dr. Ellen Lundershausen interviewt. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Erfurt und Vizepräsidentin der Bundesärztekammer.
Als ich Staatsexamen gemacht habe, waren wir damals schon ca. 50% Frauen, 50% Männer, ungefähr. Im Studienjahr, im Abschlussjahr die Approbation bekommen haben. Also man kann sagen, es waren sicher auch in der Arbeitswelt ungefähr halbe-halbe. Also zunächst einmal hat sich für diejenigen wie mich, die schon in der DDR gearbeitet haben, eigentlich nichts geändert, außer dass man neue Wege gesucht hat, wo man beschäftigt sein möchte. Also wer im Krankenhaus gearbeitet hat, ist sicher auch im Krankenhaus geblieben oder hat sich dann umorientiert, um sich niederzulassen. Und wer in einer ambulanten Einrichtung, also sogenannten Poliklinik gearbeitet hat, der hat sich oder diejenige hat sich mehrheitlich dazu entschlossen, sich niederzulassen. Das waren so in den Anfang der 90er Jahre die entscheidenden Dinge, die sich dort abgespielt haben. Aber das war für Männer und Frauen gleich. Man musste einfach sein neues Berufsfeld finden und sich da neu einordnen.
Also war in der DDR die Berufstätigkeit von Frauen überhaupt kein Thema, weil selbstverständlich?
Wenn Sie diese Frage so stellen, die Akzeptanz von Frauen im Beruf wurde gar nicht diskutiert. Es war klar, Frauen arbeiten. Also in meinem Alter haben alle Frauen gearbeitet. Also meine Mutter nicht, viele andere Mütter auch nicht, aber das war natürlich auch eine andere Generation. Aber in meiner Generation haben alle Frauen gearbeitet. Alle meine Schulkameraden sozusagen, die mit mir Abitur gemacht haben, Da haben alle Frauen gearbeitet. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Und was sicherlich gelegentlich beschönigt dargestellt wird, ist, dass man meint, die Gleichberechtigung hätte sich durchgezogen bis in den kleinsten Familienteil. Also ich glaube, dass die Hauptbelastung der Frauen trotzdem gegeben war. Kinder in den Kindergarten bringen, abholen, sich um die Kinder kümmern, wenn sie krank sind und so weiter. Das war schon auch eine Frauenaufgabe. Und damit würde ich das Klischee so ein bisschen entwerten, indem ich sage, die Hauptbelastung war trotzdem bei den Frauen. Aber sie haben gearbeitet und diese familiäre Belastung als selbstverständlich hingenommen.
Wie sieht es heute aus mit den Karrierechancen von Frauen im medizinischen Bereich, Frau Dr. Lundershausen? Und wo liegen die Sollbruchstellen?
Meine Beobachtung ist, dass Frauen auch im Jahr 2024 nicht die gleichen Karrierechancen haben. Das ist einmal geschuldet der Tatsache, dass das gesellschaftliche Umfeld immer noch in alten Strukturen denkt. Sie haben nicht die gleichen Karrierechancen, eben wie gesagt, aus gesellschaftlichen Gründen, aber einfach, weil Frauen anders sind als Männer und Frauen bekommen nun mal die Kinder und Mutter sein ist vielleicht ein kleines Stückchen auch noch anders als Vater sein. Die Bindung des Kindes zur Mutter ist sicher immer die erste, ob sie immer dann im Leben die größere ist, eine andere Frage. Aber ich glaube, gerade in den Jahren, wo man so die Bausteine für eine Karriere zusammenbaut, sind Frauen anders gefordert, einfach weil Frauen biologische andere Werte haben. Und wenn man Fantasie hat und wenn man Organisationstalent hat, was ich den meisten Frauen mal unterstelle, dann kann man eine Tätigkeit in einer Praxis sehr gut mit der Familie vereinbaren, weil man selbst gestalten kann. Wie das im Krankenhaus ist, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Ich erlebe es aber im Gespräch mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass es eben im Krankenhaus auch schwer ist. Das größte Problem in Deutschland ist die fehlende Kinderbetreuung, die ja immer wieder reklamiert wird von allen Leuten, aber ich habe immer das Gefühl, das verhallt so ein bisschen. Das ist unser größtes Problem und in Zeiten des Fachkräftemangels in allen Gesundheitsberufen, so auch bei den Ärztinnen und Ärzten, ist, dass wir keine zeitadäquaten Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder haben. Wenn ein Kindergarten auf einem Klinikgelände um 9 aufmacht und um 15 Uhr zu, ich überspitze mal etwas, dann hilft das keinem jungen Arzt und keiner jungen Ärztin. Und wir können es uns als Deutschland nicht leisten, bei so einem teuren Studium die Hälfte aller Studierenden sozusagen wissentlich Teilzeit arbeiten lassen, das dann beklagen, wenn wir ihnen nicht helfen, auch Vollzeit zu arbeiten, indem sie ihre Kinder in vernünftigen Einrichtungen, Kindergärten unterbringen können.
Auch hier zeichnet sich ab, was Frau Professor Kaczmarczyk bereits angesprochen hat. Soweit liegen die Themen von 1924 und 2024 gar nicht auseinander. Immer noch sind Ärztinnen nicht gleichberechtigt, wie übrigens Frauen im Allgemeinen, auch wenn das vielfach beschworen wird und auf allen möglichen Papieren steht. Also kommen wir auf den Beginn dieses Podcasts zurück und fragen nach. 100 Jahre Deutscher Ärztinnenbund. Wie blicken Sie in die Zukunft, Frau Professor Kaczmarczyk?
Ich bin eigentlich optimistisch, denn es liegt bei uns selber, den Wandel, der sich so andeutet, weiterzutreiben. Und das können wir nur, indem wir selber tätig sind und indem wir selber hart arbeiten. Ich bin ja ein Fan davon, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen, vor allen Dingen in den harten klinischen Fächern haben. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt Medical Women on Top, die vierte Umfrage starten unter den medizinischen Fakultäten, dass wir da einen Zuwachs bekommen. Denn sehr viel Meinung und gesundheitliche Empfehlungen kommen ja von den Lehrstühlen der Universitäten. Da sitzt sozusagen die meinungsbildende Elite, will ich mal sagen. Und was wir da fordern, ist Parität. Also wir hatten die Quotenforderung. Da sind wir aber eigentlich inzwischen schon wieder von ab. Wir wollen Parität. Und wir sind da auf einem guten Weg, weil auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen die Forderung nach Parität erhoben wird, wenn auch die ersten Anträge für Politikerinnen noch nicht so durchgekommen sind. Aber das wird kommen und das muss auch kommen. Und wir wollen Parität in den Berufungskommissionen, wo meistens nur Männer sitzen. Wir wollen auch Parität in den Prüfungskommissionen für den Facharzt und Fachärztin. Denn da muss eine Frau sich auch vor mehreren Männern immer präsentieren. Das ist nicht gut. Und die Vorstände in den Ärztekammern sollten auch paritätisch und auch mit Doppelspitzen besetzt sein. Und es gibt immer noch ein Gender Pay Gap. Auch Ärztinnen verdienen in der Regel auch etwas weniger als ihre männlichen Kollegen. Und wir brauchen vor allen Dingen auch ein vernünftiges Mutterschutzgesetz. Das jetzt ist ja im Augenblick, ist das Gesetz fast wie ein Boomerang, der die Frauen ausgrenzt und hindert, in ihrer Facharztausbildung weiterzukommen. Also ich bin optimistisch, wenn wir das fortsetzen, was wir angefangen haben, und uns weiter auch politisch einmischen. Das ist ja eine Forderung, wir wollen uns einmischen. Es liegt aber immer an den Personen, die sich das auf die Fahnen schreiben und die es dann auch umsetzen und betreiben.
Das also ist der Tenor bzw. Sopran von Seiten der Ärztinnenschaft. Es gibt noch viel zu tun. Die Ärztinnen selbst wissen das am besten zu beurteilen. Deshalb wurde ihnen in diesem Podcast der entsprechende Raum gegeben. Jetzt liegt es daran, die Themen immer und immer wieder aufs Tableau zu heben. Denn der Blick zurück nach vorn wird auch in den kommenden 100 Jahren wichtig sein. Alles Gute zum 100. Geburtstag der Gründung des Deutschen Ärztinnenbundes und ein kämpferisches Weiter-so.